Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Und wir werden auch heute über aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats, des Grundgesetzes und dann ganz besonders zu den Themen Datenschutz und Informationsfreiheit sprechen. Wir, das ist wie immer das Team aus Stefan Brink und mir, Stefan Brink, den ich heute aus der Ferne zuschalte, der aber normalerweise ganz viel in Berlin ist und hier das Digitalisierungsinstitut wiederleitet. Und Stefan, wir haben in der letzten oder vorletzten Folge uns unterhalten über, es war die vorletzte Folge, unterhalten über die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, 13. Kammer, wo die Bundesdatenschutzbeauftragte eine Niederlage erlitten hat in ihrem Versuch, dem Bundespresseamt, also der Bundesregierung, die Nutzung von Facebook-Fanpages in der jetzigen Form zu untersagen. Jetzt hat sie angekündigt, Berufung einzulegen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir da ja, also jedenfalls ich, auch durchaus ja eine gewisse Neigung, dass das doch eine gute Sache ist, wenn das auch mal durch die Instanzen geführt wird. Aber so ganz kann ich es immer noch nicht einsehen, dass der schleswig-holsteinischen Wiese nochmal Wirtschaftsberatung, also ein Privatunternehmen, das ja mehr als 10 Jahre sich mit Thilo Weichert um die Fanpages gestritten hat und dann bis zum EuGH und zurück unterlegen ist, dass denen verboten sein soll, was der Bundesregierung erlaubt ist. Das ist, da hat man ja so ein kleines Störgefühl. Aber wir werden sehen, was das Oberverwaltungsgericht Münster jetzt in der zweiten Instanz aus dem Fall macht.
Das Störgefühl, Nico, kann man tatsächlich haben. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass öffentliche Stellen engere Voraussetzungen haben, beim Social-Media-Bereich mitzuspielen, sage ich mal. Das hängt schon damit zusammen, dass bestimmte Rechtsgrundlagen für die öffentliche Hand nicht zur Verfügung stehen. Das haben wir uns auch schon mehrfach angeschaut. Der 6.1f, über den ja sehr, sehr viel geht, berechtigtes Interesse. Nach der Datenschutzgrundverordnung steht Behörden nach Unterabsatz 2 des Absatz 1 des Artikel 6 nicht zur Verfügung. Und dadurch wird es schon mal enger. Meistens braucht man auch noch irgendwo eine gesetzliche Grundlage. Das haben wir zuletzt gesehen, als es um die Frage ging, Einsatz von KI, auch im öffentlichen Sektor, immer ein bisschen komplexer. Und ja, das Verwaltungsgericht Köln war jetzt doch erstaunlich großzügig mit der öffentlichen Hand. Und ein Aspekt ist nicht von der Hand zu weisen bei dem Verfahren. Jetzt ist es in gewisser Weise das Verfahren von Luisa Specht-Riemenschneider. Bis dahin konnte man immer noch sagen, na ja gut, das hatte damals Uli Kelber angezettelt, ganz stark unterstützt von der Datenschutzkonferenz, auch von mir. Ich habe das damals in meiner Funktion für richtig gehalten, auch zu agieren und es mit einer Untersagung zu probieren. Aber jetzt ist es ihr Verfahren. Und wie du sagst, wir werden am Ende des Verfahrens alle wesentlich klüger sein.
Auf der politischen Ebene ist das ja ein bisschen eine heikle Sache, weil es da natürlich den Einwand gibt, dass man doch auch wenn man die Plattformen nicht so furchtbar mag, aber doch in gewisser Weise unter den heutigen Bedingungen darauf angewiesen ist, diese Plattform zu nutzen und dass eine problematische Sache ist, wenn man die Plattform dann denjenigen überlässt, die da vielleicht nicht ganz so sachlich informieren, wie man das von der Bundesregierung gewöhnt ist. Und um diese Bedenken aufzufangen, hat die Bundesdatenschutzbeauftragte auch eine Handreichung jetzt gleichzeitig herausgegeben. Also in einem Atemzug verkündet sie, dass sie Berufung einlegt und gibt eine Handreichung zum richtigen Umgang mit Social Media für die Bundesbehörden heraus. Das ist ein bemerkenswerter, aber in gewisser Weise verständlicher Spagat, den sie dort begeht. Soweit zu Neuem aus Bonn. Und jetzt gehen wir nach Bielefeld, denn in Bielefeld sitzt Frau Lübbe-Wolf, ehemalige Richterin am zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts von 2002 bis 2014. Ich habe hier auch in der Podcast-Reihe einmal ein Gespräch geführt mit ihr, da sie eine, wie ich fand, recht interessante Studie gemacht hat, sehr, sehr dicke Studie gemacht hat, wo sie sehr, sehr ausgiebig rechtsvergleichend die Arbeitsweise der Verfassungsgerichte, also nicht nur in Deutschland und in den USA, sondern also das ist ein erstaunliches globales Spektrum, was sie dann dort beleuchtet und untersucht hat. Ist in dem Podcast-Archiv zu finden für diejenigen, die das interessiert. Jetzt hat sie der FAZ ein Interview gegeben, das anschließt an einen Gastbeitrag von Professor Nettesheim, über den wir hier in der Podcast-Reihe auch gesprochen haben. Professor Nettesheim, der sich kritisch befasst hat mit der Wahl der Richter in Karlsruhe aus gegebenem aktuellen Anlass und dort Veränderungen vorgeschlagen hat, eine transparentere Auswahl der Richter und eine Auswahl, die sich mehr an deren Fähigkeiten orientiert als jetzt an deren Zuordnung zu einem bestimmten politischen Lager. Und jetzt kommt Frau Löbe-Wolf auch als Insiderin. Und ja, Stefan, was hältst du oder was sagt sie in ihrem ganzseitigen Interview, das in der FAZ zu lesen
war? Ich finde, sie sagt sehr kluge, sehr interessante Dinge. Wenn ich das gerade noch einflechten darf, Frau Löbe-Wolf ist wirklich eine bewundernswerte Richterin gewesen. Wir haben uns, wenn ich das sagen darf, kurz überschnitten sozusagen. Ich war als Mitarbeiter von 2006 bis 2009 in Karlsruhe im ersten Senat. Sie war Richterin im zweiten Senat, unfassbar fleißig. Also immer, wenn man abends spät die Heiligen Hallen in Karlsruhe verließ und nach oben blickte in den Ring des zweiten Senats, bei ihr war immer noch Licht an. Das war zum Teil auch ein bisschen frustrierend, aber sie ist wirklich nicht nur als sehr fleißige, sondern auch als sehr reflektierte und sehr, sagen, unparteiische Richterin bekannt geworden. Im zweiten Senat wird ja, hört man jedenfalls, relativ viel verhandelt und auch gedealt und die großen staatspolitischen Entscheidungen werden da mit Mehrheiten sozusagen ausgemacht. Sie stand immer für sich und auf der richtigen Seite und hat sich da nie wirklich einbeziehen lassen. Deswegen umso wichtiger, was sie aus ihrer neutralen, selbstständigen Position zur Richterwahl sagt, vor dem Hintergrund der gescheiterten Richterwahl, die wir gerade gesehen haben. Sie sagt zum einen was ganz Naheliegendes, indem sie darauf hinweist, durch die Verlagerung der Richterwahl vom Wahlausschuss ins Plenum des Bundestages. Das war ja eine entsprechende Änderung, die zwar vom Bundesverfassungsgericht nicht gefordert war, die aber sinnvollerweise gemacht wurde, um da Angriffsflächen zur Richterwahl ans Bundesverfassungsgericht auszuschalten. Da sagt sie jetzt ganz plausibel, ja, da muss man halt auch sozusagen der Verfahrensänderung Tribut zollen und darf sich nicht mehr darauf verlassen, dass das alles im Wahlausschuss auch unter Ausschluss der meisten Abgeordneten geschieht, sondern muss sich halt in den Fraktionen darüber reden und das vorbereiten, dass da im Plenum abgestimmt wird und dann muss ich halt für eine gute Informationslage sorgen und das hat in dem Fall offensichtlich nicht funktioniert, weil Jens Spahn das jedenfalls als Fraktionsvorsitzender nicht gut gemacht hat. Dann sagte sie etwas, wo ich erstmal erschreckte, als ich das las in der Kurzzusammenfassung. Sie hat sich nämlich geäußert zum Thema AfD. Und zwar auf eine Art und Weise, von der ich glaube, dass uns das häufiger begegnen wird in Zukunft. Was hat sie gesagt? Sie hat darauf hingewiesen, dass ja die Vorschlagsrechte bei CDU und SPD liegen traditionsgemäß, die dann jeweils von sich aus Grüne und FDP mitbedient haben und dass die AfD komplett raus ist aus dieser Frage der Verteilung der Vorschlagsrechte für die Richterposten. Und dann sagt sie, die große Frage ist, ob es unter den gegenwärtigen Verhältnissen klug ist, in Fragen der Richterwahl mit den Linken zu kooperieren, nicht aber mit der AfD. Das ist ja die Situation, die wir jetzt haben, dass man versuchen muss, aus der Koalition heraus Stimmen von den Linken zu bekommen, um die Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Und da sagt sie, das wird letztlich der Integrationskraft des Gerichts schaden, wenn man Teile des Parlaments ausschließt. Dann wird sie noch deutlicher und dann sagt sie, man soll Brandmauern nicht gegen bestimmte Parteien errichten, sondern gegen bestimmte rechts- und verfassungswidrige Entscheidungen und gegen ungeeignete Kandidaten, die nicht verlässlich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und darüber muss man nachdenken, glaube ich, über den Satz. Das Thema Brandmauern ist ja als CDU-Position gegenüber der AfD immer wieder ins Spiel gebracht worden, dass dort also keine Kommunikation, kein Austausch, keine Deals stattfinden. Und jetzt sagt sie, nee, das sollte eigentlich nicht gegenüber bestimmten Parteien gemacht werden. Jedenfalls nicht zugeschnitten auf die Frage der Richterwahl. Und das in Verbindung mit dem Hinweis, Integrationskraft des Gerichts funktioniert nicht mehr, wenn nicht alle Kräfte im Parlament eingebunden sind. Das kann einen schon nachdenklich machen, finde ich. Hast du da auch gezuckt, Nico, oder hast du das anders verstanden?
Ich finde das mutig, dass sie das sagt, vor allen Dingen, weil das ja, und du hast ja, wie du es gesagt hast, es wird dann ja so in der, in den, wiederum in den Berichten und in den Zusammenfassungen kommt es dann, kriegt es dann gleich natürlich den Akzent, sie wolle dort Brandmauern einreißen und Ähnliches, was ja eine Aussage ist, die bei vielen dann gleich reputationsschädlich sein kann.
Ja.
Und das hat sie wissen, das hat sie, das, sie ist eine kluge Frau, das hat sie mit Sicherheit gewusst, dass das auch so ankommen kann. Und deswegen finde ich das mutig. Und ich finde auch, dass da was dran ist. Ja, weil natürlich, wenn man jetzt ja auch möchte, dass das Bundesverfassungsgericht auch diejenigen erreicht, die vielleicht mal ihr Kreuz gemacht haben bei der AfD, ja, dann muss man natürlich schon, dann ist es natürlich schon ein Problem, wenn im Hinterzimmer unter Ausschluss dieser Partei, die mit fast einem Viertel der Sitze im Bundestag sitzt, dann die Richter dort bestimmt werden. Das wird dann erst recht zum Problem, wenn es dann Verfahren gibt, die in Karlsruhe geführt werden, in denen es um die AfD geht. Und diese Verfahren, die gibt es ja bereits. Und da kommt, und also Stichwort Verfassungsschutz, kommen ja mit Sicherheit auch noch weiter dorthin. Ist ein Problem und ist ein, wie ich finde, Dilemma. Ein klassisches Dilemma, weil natürlich möchte man einen gewissen Typ Richter dort, wenn man jetzt nicht ein Freund dieser Partei ist, möchte man auch einen gewissen Typ Richter dort ungerne sitzen haben. Aber andererseits ist natürlich das, was sie auch als Integrationskraft des Gerichts bezeichnet, ist auch ein hohes Gut. Und das möchte man natürlich auch nicht dann gefährdet sehen. Essenz, also für mich, und da geht sie dann ja in eine etwas andere Richtung. Essenz ist dann auch, da bin ich bei Nettesheim, Transparenz. Und also Schluss mit diesen Geheimabsprachen, mit diesen komplizierten Schlüsseln, nach denen dann dort im Hinterzimmer die Rechte verteilt werden, die Richterstellen zu besetzen. Das ist einfach jetzt in den heutigen Zeiten, wo Schwarz-Rot nicht mehr eine stabile Dreiviertelmehrheit hat, wie es noch, oder Vierfünftelmehrheit hat, wie es früher einmal war, als diese Absprachen mal entstanden sind. Das funktioniert einfach nicht mehr.
Da ist sie tatsächlich auf einem anderen Trip, was das Thema Transparenz angeht. Sie äußert sich deutlich gegen eine Ausschreibung der Stellen der Verfassungsrichter, hat Vorbehalt auch gegen eine Anhörung, weil sie sagt, da kommen die falschen Leute hoch sozusagen, diejenigen, die sich gut verkaufen können, diejenigen, die auch vor dem Parlament reden können, haben dann auf einmal einen Vorteil und das sei gar nicht die Qualifikation, die man für Karlsruhe brauchte. Und sie sagt dann etwas, wo ich deutlich anderer Auffassung bin. Sie sagt, es kommt doch gar nicht nur auf die Qualifikation an bei den Verfassungsrichtern, sondern es kommt auch auf die, nennt sie politische Passung an. Also sie sagt auch immer ganz vehement, das ist ein politisches Organ, das ist natürlich ein politischer Prozess, die Auswahlentscheidung der Richter. Und das Bundesverfassungsgericht ist also nicht sozusagen im blutleeren, luftleeren juristischen Raum, sondern das sind politische Entscheidungen, die da eine Rolle spielen. Und es käme deswegen auf die politische Passung an. Das ist jetzt natürlich ein relativ dunkler Begriff, finde ich, von dem man nicht genau sagen kann, wie man damit eigentlich argumentieren soll. Da ist mir diese klare Transparenzlinie eigentlich lieber, sozusagen. Aber da ist sie eigen und da achtet sie, so wie du es gesagt hast, sehr wenig auf die möglichen Wirkungen ihrer Aussagen. Wer sie kennt oder wer sie sieht, weiß, dass sie so weit entfernt von der AfD ist, wie man nur sein kann. Aber sie ist eben auch jemand, der offensichtlich sich so unabhängig sieht und fühlt, dass er auf die Wirkung der Worte nicht immer so großen Wert legt, sondern sagt, wer mich verstehen will, der kriegt das raus. Und wer mich missverstehen will, der hat in gewisser Weise Pech gehabt. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, Nico. Sie hat sich sehr intensiv mit Verfassungsgerichten weltweit und ihren Verfahrensweisen und Prozeduren beschäftigt, hochspannend. Eine Sache spricht sie an, die Karlsruhe in besonderer Weise auszeichnet. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch gar nicht so öffentlich bekannt ist. Sie sagt nämlich, im Prozess der Entscheidungsfindung beim Bundesverfassungsgericht, da gibt es, nachdem abgestimmt wurde, nachdem klar ist, sozusagen wie der Tenor lauten wird, noch eine abschließende gemeinsame Leseberatung, wo sich alle, egal ob sie zu oder zugestimmt haben oder abgelehnt haben, zusammenfinden müssen und an einer möglichst guten Begründung feilen. Und das sei eine kollegiale Diskussion, die das Gericht häufig wieder zusammenführen würde, auch nach strittigen Diskussionen und Entscheidungen. Finde ich, ist ein interessanter Aspekt, ja, dass man nachher nochmal sich gemeinsam drum bemühen muss, mit dem Berichterstatter natürlich zusammen eine möglichst gute, überzeugende, auch dann wieder zusammenführende, integrierende Begründung für die Entscheidung zu finden. Finde ich eine interessante Beobachtung und da, glaube ich, hat sie einen Punkt, der wirklich das Bundesverfassungsgericht auch auszeichnet.
Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, Stefan, denn was fällt dir eigentlich aus den letzten 10, 15 Jahren an Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen ein, deren Lektüre einem richtig Freude bereitet?
Ja, das ist jetzt ein großes Feld, Nico. Also ich glaube, die gibt es tatsächlich. Ich glaube auch, sie sind häufig dadurch verdeckt, dass die Entscheidungen so elend lang sind und sich kaum jemand wirklich, wenn er es nicht professionell tun muss, von Anfang bis zum Ende durchquält. Wer liest schon mal eben 80, 90, 100 Seiten? Trotzdem glaube ich, diese Entscheidung gibt es. Und wir haben uns auch schon damit beschäftigt. Und sie sind jedenfalls anregend und weiterführend. Ja, denk mal an die Klimaentscheidung vielleicht, auch wenn die umstritten ist.
Die Klimaentscheidung wäre jetzt auch die einzige, die mir einfallen würde aus den letzten, und zwar auch wieder unabhängig davon, ob man sie gut findet oder nicht, ist die einzige Entscheidung, die mir da auch einfällt. Ansonsten werden die Entscheidungen immer länger, sie werden immer komplizierter. In unserer letzten Folge haben wir da ganz furchtbare Entscheidungen besprochen. Und wie komme ich da drauf, auf jetzt im Zusammenhang mit der Leseberatung, weil sie das ja im Gegensatz stellt, und ich meine auch, dass wir uns im Podcast seinerzeit mit ihr darüber unterhalten haben, weil sie das im Gegensatz stellt zu dem Supreme Court im Amerikanischen, wo natürlich auch mit Mehrheit entschieden wird, aber wo jeder Richter seine eigene Begründung geben kann. Also da müssen Sie sich nur im Ergebnis einig sein, aber Sie können auch mit unterschiedlichen Akzenten die Begründungen schreiben. Also einer schreibt das Urteil und dann kommt es vor, dass ein anderer sagt, ich finde das im Ergebnis genauso, möchte es aber anders begründen. Wenn man die Supreme Court Entscheidungen liest, und ist auch wieder ganz egal, ob man die immer in jedem Fall gut findet, sie lesen sich schon. Es ist schon eine ganz andere Lesefreude, die man hat. Sie sind klarer und meinungsfreudiger und zum Teil auch zugespitzter formuliert als das, was wir aus Karlsruhe bekommen. Deswegen ist vielleicht das, was uns das Lesen so beim Lesen dann oft so große Mühe macht und auch mancher logische Bruch, den man dann in den Entscheidungen findet, wo man gar nicht so richtig weiß, wie kommt man denn jetzt von dem einen auf das andere. Also das ist natürlich etwas, was typischerweise entsteht, wenn sich 8 erwachsene Menschen über einen Text einigen müssen.
Ja, da ist auch immer die Gefahr, dass es Formelkompromisse gibt und dass man sozusagen dann versucht, auf zweiter Ebene noch zu gewinnen, nachdem man auf der ersten Ebene verloren hat. Ja, das kann auch vorkommen, das stimmt. Und die Entscheidungen sind alle sehr lang und natürlich auch immer sehr darauf bedacht, Rechtsprechungslinien aufzumachen und aufzuzeigen, also sozusagen Traditionselemente reinzubringen, auch wenn es die vielleicht gar nicht so gibt oder die gar nicht so entscheidend waren.
Bei einer Tagung kürzlich hatte ich das Vergnügen, einem Vortrag von Heinrich Wolf beizuwohnen, dem Richter am ersten Senat, den wir beide gut kennen, weil er auch aus dem Datenschutz kommt. Und er hat dort ein bisschen darüber in seinem Vortrag berichtet, wie so Entscheidungen zustande kommen in Karlsruhe. Und einer der interessantesten Punkte, den er hatte, war, warum manche Nichtannahmebeschlüsse begründet werden und warum manche nicht begründet werden. Und dann sagte er, man kam mit der schönen Erklärung, wenn er nicht begründet wird, obwohl es vielleicht auch ein Fall ist, wo man eigentlich sich wundert, dass da gar nichts drin steht, dann kann es daran liegen, dass die Richter sich nicht einig waren über die Begründung für die Nichtannahme.
Dass die Beschwerde eigentlich so gut war, dass sie es fast geschafft hätte.
Ja. Also das, das fällt mir nur so ein. Zum Stichwort, wenn die Richter sich einigen müssen, was dann passieren kann, nicht? Ja. So, wir bleiben in Karlsruhe mit unserem zweiten Thema, lieber Stefan, nämlich...
Es sei denn, Nico, wir wollen springen und das fürs nächste Mal aufbewahren.
Du möchtest gerne springen, dann springen wir. Du bist aber heute sehr spontan mit deinen kurzfristigen Programmänderungen. Du möchtest jetzt wieder über was ganz Langweiliges sprechen, nämlich über Planstellen.
Ja, so ist es. Da schlägt mein Herz als gelernter Beamter höher, wenn ich mitbekomme, dass die Bundesnetzagentur tätig wurde, ihren ersten Tätigkeitsbericht vorgelegt hat, der allerdings sehr bescheiden ausfällt. Hintergrund ist, die Bundesnetzagentur hat eine besondere Rolle, was den Digital Services Act der EU angeht. Sie ist nämlich in dem Bereich als Aufsicht unterwegs. Es ist noch alles noch ein bisschen komplizierter. Es gibt zum Digital Services Act ein nationales Gesetz, das Digitale Dienste Gesetz, das jetzt erst im Mai 25 in Kraft getreten ist. Und da gibt's eine sogenannte Koordinationsstelle bei der Bundesnetzagentur und die ist die zentrale Plattformaufsicht für Deutschland, was den DSA angeht. Daneben gibt's jede Menge andere Aufsichten oder zuständige Stellen, Landesmedienanstalten, die Bundesbeauftragte hat da eine Rolle. Aber jedenfalls bei der Bundesnetzagentur ist sozusagen die Aufsicht DSA. Und dazu gab's jetzt den ersten Tätigkeitsbericht Tätigkeit bis Ende 24. Berichtet hat er der Digital Services Coordinator, DSC. Ganz toll, super Begriff. In der Sache ist der Bericht weniger toll. Es gibt relativ viele Beschwerden, über 800, haben die Bundesnetzagentur erreicht. Aber tatsächlich hat sie daraus nur 4 Verwaltungsverfahren abgeleitet. Das ist so gut wie nichts, ehrlich gesagt. Und sie ist auch noch nicht in irgendeiner Form sanktionierend tätig geworden. Sie hat nämlich 0 Bußgeldverfahren durchgeführt und 0 Euro Bußgeld verhängt. Das war bisher auch schwierig. Sie hat nämlich bislang die Bundesnetzagentur in diesem Bereich nur 50 Mitarbeiter am Start. Das ist natürlich nicht so viel. Andererseits dann also 4 Verwaltungsverfahren, Freunde. Das hört sich nicht so überzeugend an. Aber es soll jetzt alles besser werden und es wird natürlich sofort besser, wenn man in solche Stellen mehr Personal hineinpumpt. Im Haushalt 2026 haben wir gestern erfahren vom Digitalminister, sollen 129 weitere Stellen für die Bundesnetzagentur vorgesehen sein. Und davon werden wohl auch einige Stellen an den Koordinator gehen, an den DSC, Digital Services Coordinator. Und dann wird wahrscheinlich alles besser werden. Aber um es nochmal sozusagen kurz auf den Punkt zu bringen, die Bundesnetzagentur hat Aufsichtsfunktion, sie nimmt die Aufsicht auch wahr, aber es ist ein etwas schleppender Anfang. Sie wird jetzt aber massiv verstärkt.
Das hat natürlich einen interessanten Aspekt, was Beschwerdemanagement angeht, wenn man es mal mit den Datenschutzbehörden vergleicht. Wir haben ja im DSA, wenn ich das richtig überblicke, keine Verpflichtung des Digital Services Coordinators, dann auch tatsächlich tätig zu werden. Also dieses jetzt ja auch nicht ganz unproblematische Vertrauen auf den Betroffenen, der seine Rechte geltend macht und dann halt auch das Recht hat, dass die Behörde sich dann auch seine Beschwerde annimmt, dass den Beschwerdeführer den Betroffenen im Fahrersitz, das ist ein Konzept, das wir im Digital Services Act nicht haben und insofern verwundert es dann vielleicht auch nicht ganz so, dass dann bei einer großen Zahl von Beschwerden gar nicht so furchtbar viele Verfahren herauskommen. Das wäre möglicherweise, also die Anzahl, das Verhältnis Beschwerden und Verfahren wäre mit Sicherheit im Datenschutz auch ein ganz, ganz anderes, wenn nicht immer die Datenschutzbehörden, die einfach die Notwendigkeit hätten, aufgrund von Artikel 77 DSGVO, dann auch wieder jeder Beschwerde doch in irgendeiner Form auch nachzugehen.
Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem für die Datenschutzaufsichtsbehörden, dass sie nicht nur sozusagen zu jeder Beschwerde ein Verfahren führen müssen und das Verfahren auch aufrechterhalten und es in jedem Falle abschließen müssen, sondern das haben wir auch schon hier in diesem Rahmen besprochen, dass es natürlich dann immer sofort die Frage gibt, wenn ein Rechtsverstoß offensichtlich wird für die Aufsichtsbehörde, muss sie dann auch von ihren Befugnissen Gebrauch machen. Also muss sie dann zumindest vielleicht eine Warnung aussprechen oder eine Verwarnung aussprechen. Muss ja nicht immer ein Bußgeld sein, muss auch nicht immer eine Anordnung sein. Und da hat sich auch der Europäische Gerichtshof schon mehrfach geäußert, und zwar auf eine Art und Weise, mit der, glaube ich, die Aufsichtsbehörden inzwischen ganz gut leben können, dass nämlich das kein zwingender Automatismus ist, dass also jetzt nicht jeder Rechtsverstoß nach der Datenschutzgrundverordnung, von dem die Aufsichtsbehörde Kenntnis erlangt, jetzt mit Bußgeld belegt werden muss. Aber sie muss ein Verfahren führen, sie muss Schritte unternehmen, angemessene Schritte unternehmen, was im Zweifelsfall auch immer heißt, sie muss Sachverhalte aufklären, was schwierig ist für so eine Datenschutzaufsichtsbehörde. Und ja, sie muss eine vertretbare Entscheidung darüber treffen, welche ihrer umfangreichen Maßnahmemöglichkeiten sie denn jetzt ergreift. Und das macht es für die Datenschützer jedenfalls besonders schwer. Das scheint für die Bundesnetzagentur in dem Bereich, im Bereich Digital Services Act, einfacher zu sein. Und ja, das Ergebnis scheinen wir zu sehen, würde ich auch so sehen, ja.
Dies ist die richtige Stelle in diesem Podcast für einen kleinen Werbeblock. Es gibt jetzt im September erstaunlich viele Veranstaltungen, die sich mit dem Thema, ja, eigentlich mit Durchsetzungsfragen des Datenschutzes befassen und auch mit der behördlichen Praxis. Der Deutsche Anwaltverein macht am 9. September einen Abend zu dem Thema KI und Datenschutz. Wie passt das eigentlich zusammen? Dort werden der Hamburger Datenschutzbeauftragte Thomas Fuchs und die schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte Marit Hansen ein gemeinsames Papier vorstellen, wo sie doch ja ein paar Thesen dann aufstellen, wie man die Arbeit der Datenschutzbehörden gerade auch im Hinblick auf KI verbessern kann. Da freue ich mich sehr drauf auf diese Veranstaltung. 9. September, man kann sich dort noch anmelden. Das Limit ist dort noch nicht erreicht, aber viele Plätze gibt es nicht mehr, nach was ich jetzt hörte. Und am 16.9., wir sind ja hier mit der PING und auch persönlich sehr freundschaftlich verbunden zur Stiftung Datenschutz. Da macht die Stiftung Datenschutz einen Datentag, auch mit einem ähnlichen Themenspektrum. Und da wird man uns beide auch erleben, Stefan, und natürlich viele, viele andere auch.
Ja, sehr schön. Vielleicht da, um das Thema Bundesnetzagentur abzuschließen, es sieht tatsächlich ja jetzt so aus, auch im Kontext des Berichts, den wir gerade gegeben haben, über die Stellenaufstockung der Bundesnetzagentur, dass die BNetzA im Bereich KI Aufsichtsfunktionen ausüben wird. Das wird ein weiterer bitterer Punkt sein für die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern, die sich gerade um das Thema KI sehr intensiv bemüht haben, erstaunlich viele Papiere auch vorgelegt haben. Bin gespannt, was Schleswig-Holstein und Hamburg dann als nächsten Schritt vorhaben. Aber es sieht so aus, als würde jedenfalls von politischer Seite, auch von Seiten der Bundesregierung, bei der Aufsicht im Bereich künstliche Intelligenz jedenfalls nicht vorrangig, sag ich mal vorsichtig, auf die Datenschützer gesetzt, sondern eher auf andere Stellen. Sehr schön, Nico. Dann letzter Punkt für unsere heutige Ausgabe. Eine Geschichte, die eigentlich schon fast vorbei schien. Eine sehr politisch sehr unangenehme, auch durchaus konsequenzenreiche Veranstaltung, die wir miterlebt haben, das sogenannte Mautdebakel. Dazu gab es nämlich jetzt Neuigkeiten von der Berliner Staatsanwaltschaft. Worum ging's? Hintergrund, es gab mal ein, ja, man kann schon sagen, Prestigeprojekt der CSU in der früheren Bundesregierung noch zu Kanzlerin Merkels Zeiten, die versucht hat, die sogenannte Ausländermaut einzuführen auf deutschen Autobahnen. Hintergrund war der Ärger, den man insbesondere in Bayern verspürte, dass man, wenn man in Österreich über die Autobahn fährt, dass man da zahlen müsste, und das wollte man irgendwie, das fand man ungerecht. Und deswegen kam diese Idee auf, lasst uns doch eine Pkw-Maut machen, die in erster Linie die Ausländer trifft. Die sollten nämlich für die Nutzung deutscher Autobahnen zahlen. Und für die Deutschen hatte man nach dem entsprechenden Konzept dann die vor, diese Bezahlung sozusagen mit der Kfz-Steuerentrichtung abzugelten, sodass tatsächlich keine zusätzliche Belastung für deutsche Autofahrer stattgefunden hätte, sondern letztlich nur tatsächlich eine, in Anführungszeichen, Ausländermaut stattgefunden hätte. Die hat im Sommer 2019 der Europäische Gerichtshof gekippt und hat gesagt, nee, das könnt ihr so nicht machen. Das ist eine Ungleichbehandlung europäischer Staatsbürger. Das ist diskriminierend, verstößt gegen europäisches Recht. Und weg war diese Idee. Problematisch daran war, dass die Pläne für eine Pkw-Maut, auch für die Erhebung dieser Maut, schon recht weit gediehen waren. Und die Betreiberfirmen, die diese Pkw-Maut umsetzen sollten, also insbesondere eine Erfassung des Verkehrs auf den Autobahnen durchführen sollten und dann auch eine Abrechnung, insbesondere in Bezug auf die Ausländer. Diese Dienstleister wollten dann Entschädigung sehen und tatsächlich musste der Bund nach dem EuGH-Urteil und nach dem Ende der Pkw-Maut dann das Konsortium, das sich dort angeboten hatte, die Maut umzusetzen, mit immerhin 243 Millionen Euro Schadenersatz zufriedenstellen. Da gab es ein entsprechendes Schiedsverfahren. Den Kopf hinhalten musste dafür der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der das Projekt damals intensiv nach vorne getrieben hatte und ja dadurch auch einen wirklich erheblichen Schaden angerichtet hat. Spannend wurde es bei der Frage, es gab einen entsprechenden Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages dazu, wie es denn jetzt zu diesen 243 Millionen Schadensersatzzahlungen gekommen ist. Und da hat Andi Scheuer vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss behauptet, dass es seiner Erinnerung nach kein Angebot des designierten Mautbetreiberkonsortiums gegeben habe, den Vertragsschluss zur Pkw-Maut auf den Zeitpunkt nach dem zu erwartenden Urteil des EuGH zu verschieben. Das war ja eine Zwickmühle, in der er saß. Einerseits wollte das Projekt nach vorne treiben, andererseits haben die Betreiber schon jede Menge Auslagen gehabt und der EuGH drohte aber noch. Und dann sagten die angeblich, die Mautbetreiber, dann lass uns doch warten mit den verbindlichen Verträgen, bis der EuGH sich geäußert hat. Und daran konnte sich Andi Scheuer vom Untersuchungsausschuss jedoch nicht mehr erinnern. Nicht nur er, sein Staatssekretär, den er damals an seiner Seite hatte, konnte sich auch nicht erinnern. Wer sich erinnern konnte, waren aber die Mautbetreiberfirmen, die gegenüber dem Untersuchungsausschuss sagten, doch, doch, genau das hätten sie angeboten und das hätte doch zu einer Schadensminderung geführt. Also Andi Scheuer hätte dieses Angebot ausdrücklich abgelehnt. Ja, so weit, sozusagen so schlecht. Untersuchungsausschuss ging zu Ende. Das Verfahren sah so aus, als hätte es ein Ende gefunden. Gegen Andi Scheuer selbst wurde auch kein Regress auf den Weg gebracht. Der frühere Bundesverkehrsminister Wissing hatte das lange geprüft, ob man Andi Scheuer verklagen könnte, persönlich haftbar machen könnte wegen Amtspflichtverletzung. Im Dezember 23 kam das Ministerium zum Schluss, nee, machen wir nicht, Prozessrisiko zu hoch und das Geld kriegen wir eh nicht von Herrn Scheuer. Dann schied Scheuer aus dem Bundestag aus, 2024. Und jetzt kam tatsächlich wegen der Aussage von Andi Scheuer im Untersuchungsausschuss, seiner Erinnerung nach habe es dieses Angebot eines verschobenen Vertragsschlusses nicht gegeben. Jetzt kommt die Berliner Staatsanwaltschaft und sagt, das klagen wir an. Das war eine uneidliche Falschaussage, dass er sich nicht erinnern könnte. Zu 153 StGB mit dem Hintergrund, wer vor einer entsprechenden Stelle, es kann vor Gericht sein, aber es können eben auch andere Stellen sein, die zur eidlichen Vernehmung von Zeugen zuständig sind. Dazu gehören auch Untersuchungsausschüsse der Parlamente. Uneidlich falsch aussagt, wird bestraft. 3 Monate bis 5 Jahre. Ja, und damit sind wir sozusagen auf dem Stand. Staatsanwaltschaft bejaht also die Annahme, es handelt sich um eine uneidliche Falschaussage von Herrn Scheuer. Und das alles sozusagen ist interessant, kann man auch mit Sicherheit juristisch unterschiedlich wahrnehmen und akzentuieren. Aber was mich jedenfalls an dem Fall interessiert hat, war die Reaktion von Andreas Scheuer auf diese Anklage der Staatsanwaltschaft.
Bevor wir über die Reaktion sprechen, Stefan, kurzer Einwurf von mir. Also wenn man schon immer mal wieder Zeugen vor Gericht erlebt hat und vielleicht auch vor einem Untersuchungsausschuss und wenn man vielleicht auch mal gelegentlich jemand beraten hat, der als Zeuge irgendwo geladen ist, dann weiß man, dass der Satz, ich kann mich nicht erinnern, wohl einer der meistgehörten Sätze in Zeugenvernehmungen ist. Warum ist das so? Also erstmal wird es jedem von uns so gehen, dass wenn er befragt wird nach Dingen, die eine ganze Weile zurückgehen, dass dann die Erinnerung jedenfalls nicht lückenlos ist. Das wird jedem von uns gehen. Und das ist auch nicht immer so schwarz und weiß. Ja, manches hat man noch so, ja, irgendwie so grob. Und dann gibt es auch so Phänomene wie die aufsteigende Erinnerung, hat auch jeder schon mal erlebt, dass er sich eigentlich erstmal nicht erinnern kann und dann redet man über etwas und dann merkt man auf einmal, dass man sich doch an was, dass man doch wieder was sich gemerkt hat, was man eigentlich schon dachte, dass es weg ist. Das kennt vielleicht auch manche aus dem Jura-Examen. Da soll auch sowas vorkommen. Also die Erinnerung ist ein kompliziertes Ding und das ist ein Teil der Erklärung dafür, dass es häufig vorkommt, dass Zeugen sagen, ich kann mich nicht erinnern. Ein weiterer, mindestens genauso gewichtiger Faktor ist natürlich, also ein Zeuge, der sich nicht mehr so genau erinnern kann, wenn man ihn zu beraten hat, würde man ihm immer sagen, sag einfach, dass du dich nicht erinnern kannst, bevor du jetzt anfängst, etwas dir zusammenzusetzen, wo du dir nicht ganz sicher bist, ob das tatsächlich so war. Sag lieber, ich kann mich nicht erinnern. Und das ist natürlich auch deshalb ob es ein guter Rat ist, wird sich jetzt vielleicht in dem Verfahren zeigen. Aber es ist dann ein häufiger Rat, weil das ist ja eine Tatsachenbehauptung. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Und um jetzt dann bezichtigt zu werden, und das ist genau das, was jetzt hier passiert, wenn jetzt ein Verfahren geführt wird wegen uneidlicher Falschaussage, dann muss die Staatsanwaltschaft ja Herrn Scheuer nachweisen, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Sprich, er muss ihm nachweisen, dass er sich erinnert hat. Und das ist nicht so ganz trivial, weil sie kann natürlich kann man nicht in den Kopf von Herrn Scheuer hereinschauen und erst recht nicht in den Kopf zu dem Zeitpunkt, wo er dort im Bundestagsuntersuchungsausschuss gesessen hat, sondern man wird dort mit Indizien arbeiten müssen, die es als Schutzbehauptung dann auch beweisen lassen, dass er sich doch erinnert hat. Das ist eine mutige Anklage, auf jeden Fall. Und ist meines Erachtens auch, und da hat er, du hast ja ein bisschen recherchiert, was es da für Reaktionen gegeben hat. Und wenn der Anwalt sagt, von Scheuer sagt, das sei ein einmaliger Vorgang, dass jemand angeklagt ist wegen des Satzes, daran habe ich keine Erinnerung, da könnte etwas dran sein. Also mir fällt da auch eigentlich kein Vorbild ein. Und uns fallen alle Geschichten ein. Also wir hatten ja auch mal einen Bundeskanzler, dem immer vorgehalten wurde, das könne ja gar nicht sein, wenn er beharrlich immer wieder auf seine fehlende Erinnerung verwiesen hat. Also dass jemand angeklagt wird, weil ihm vorgeworfen wird, sich doch an etwas zu erinnern zu können, wo er gesagt hat, kann ich nicht. Das ist, also ich will jetzt gar nicht das jetzt sozusagen, was die Erfolgsaussichten angeht, bewerten, kann man ja auch gar nicht, wenn man nicht weiß, was die Staatsanwaltschaft da in der Hand hat. Aber es ist also auf jeden Fall ungewöhnlich und mutig.
Ja, es hängt schlicht und ergreifend davon ab, was die Berliner Staatsanwaltschaft zu bieten hat. Ja, natürlich kann es Konstellationen geben, mit denen man dann landen kann. Also wenn zum Beispiel, Spekulation, Andi Scheuer und sein Staatssekretär sich vorher dazu besprochen hätten und sie gesagt hätten, naja, also das ist schon blöd gelaufen, was wir da gemacht haben, aber wir sagen beide mal, wir könnten uns nicht erinnern und der Staatssekretär sei jetzt zu einer wahrheitsgemäßen Aussage bereit, dann glaube ich, hätte die Staatsanwaltschaft eine gewisse Chance, durchzukommen mit der Anklage, mit Indizien, sozusagen mit Schlüssen, die darauf hindeuten, dass Andi Scheuer sich doch erinnert hat. Das wird schwierig tatsächlich und jedenfalls wird es nicht ausreichen, die Zeugen vom Mautbetreiberkonsortium zu vernehmen, die ja schon gesagt haben, doch, das haben wir ihm angeboten. Nämlich, das hat er ja auch nicht bestritten, sondern er hat ja nur gesagt, ich erinnere mich nicht dran oder kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich finde spannend, also das sind interessante Fragestellungen. Bei der Gelegenheit habe ich mal wieder rausbekommen, dass Strafrecht schwierig ist und das meiste umstritten ist. Also es scheint auch unterschiedliche Auffassungen zu geben zum 153 StGB, zur falschen uneidlichen Aussage. Ob das nämlich sozusagen objektiv falsch sein muss, die Aussage, oder ob sie subjektiv darüber hinaus falsch sein muss, über den subjektiven Tatbestand hinaus. Zum Glück sind das Themen, mit denen ich mich seit dem Examen nicht mehr beschäftigen musste. Spannend ist was anderes. Spannend ist aus meiner Sicht die Art und Weise, wie reagiert wurde auf die Anklage und wie erst Scheuer selbst reagiert hat, der natürlich große Freiheiten hat, auf so eine persönliche Anklage auch zu reagieren. Jeder, der sich da der Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft ausgesetzt sieht, darf natürlich alles tun, um sich als rechtmäßigen und ehrbaren Menschen darzustellen. Er muss sich weder selbst belasten, noch muss er besondere Rücksicht nehmen auf die Staatsanwaltschaft und darf auch durchaus gegenteilige Auffassungen äußern. Was er aber gesagt hat, der Bild-Zeitung, der Herr Scheuer, das, glaube ich, sollte man sich auch noch mal überlegen. Er sagt zu der Anklageerhebung durch die Berliner Staatsanwaltschaft, die Entscheidung, nun Anklage zu erheben, ist für mich nicht nachvollziehbar und macht mich betroffen. Soweit von mir aus. Ja, dann sagt er aber noch was anderes. Er sagt, die Motive und der Zeitpunkt für die Anklage sind mir unverständlich. was er versteht oder nicht, ist sein Bier. Und jetzt kommt und erscheinen mehr politisch motiviert. Jetzt wird's spannend. Jetzt sagt er nämlich auf einmal, die Staatsanwaltschaft hat eine politische Motivation. Er begründet das auch noch. Er sagt, nach einer so langen Zeit der Untersuchung nutzt der Staatsanwalt genau das sogenannte mediale Sommerloch für die Anklageerhebung. Und da stecken natürlich doch eine Reihe von Vorwürfen drin, die, mit denen man aus meiner Sicht jedenfalls sehr vorsichtig sein muss. Zum einen zu behaupten, die Staatsanwaltschaft agiere politisch motiviert, ist, wir haben da sozusagen in Zeiten von Trump und Co. schon Schlimmeres gehört, aber das ist schon eine starke Aussage. Eine Aussage, die übrigens natürlich sofort der politische Gegner aufgegriffen hat, also die Grünen-Fraktion in Gestalt von der rechtspolitischen Sprecherin Helge Limburg, hat direkt zugestoßen, hat
Sprecher,
gesagt...
Sprecher, das geht so weit. Stefan, ich muss dich korrigieren, das ist der Sprecher.
Richtig. Also, der rechtspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Helge Limburg, hat direkt in die Kerbe reingehauen und hat gesagt, also wenn ein ehemaliger Bundesminister behauptet, dass das Verfahren der Staatsanwaltschaft politisch motiviert sei, das sei, sagt Helge Limburg, ein unerhörter Angriff auf unseren Rechtsstaat. Das kann man so sehen. Und das ist natürlich sozusagen dann die massivste Antwort, die man Herrn Scheuer geben kann. Es gibt andere Antworten, die da offen sozusagen auf der Hand liegen. Wenn er behauptet, Andi Scheuer, die Anklage sei politisch motiviert, sagt er letztlich, hier würde absichtlich ein Unschuldiger verfolgt. Ja, also der Staatsanwalt verfolgt mich, obwohl er weiß, es ist gar nichts dran. Ja, letztlich wirft er der Staatsanwaltschaft vor, da möglicherweise selbst kriminell zu handeln. Die Reaktion vom Anwalt von Herrn Scheuer, Herrn Krause, hast du schon angesprochen, Nico. Der sagt natürlich, nicht natürlich, sondern er sagt, Herr Scheuer habe eine wahrheitsgemäße Aussage zu einer tatsächlich nicht vorhandenen Erinnerung gemacht. Genau da liegt jetzt die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, das zu entkräften. Und dann sagt er, dass jemand wegen eines einzigen Satzes, daran habe ich keine Erinnerung, angeklagt wird, sei in Deutschland ein einmaliger Vorgang. Wir werden sehen, ob da Rechtsgeschichte geschrieben wird oder nicht. Was fällt dir dazu noch ein, Nico? Was bleibt uns übrig, außer zu warten, wie der Prozess verläuft? Also zunächst mal müssen wir ja mal schauen, ob es tatsächlich zu einem Verfahren kommt. Aber das lohnt auf jeden Fall die weitere Beobachtung.
Ach, da fällt mir nicht mehr so furchtbar viel ein. Herr Scheuer ist ja aus Passau, das ist Niederbayern, da ist man mehr so fürs Grobe und dementsprechend kann man vielleicht auch die Reaktion dort einordnen. Ja, bleibt abzuwarten, was dabei herauskommt am Ende. Und mit dem Wort Ende, bitte?
Ein Hinweis noch zum Ende. Das kannst du als Prozessualist besser einordnen als ich. Die Staatsanwaltschaft hat das Ding, die Anklage beim Landgericht Berlin eingereicht und hatte da offensichtlich eine Wahlmöglichkeit, ob das vors Amtsgericht geht oder vors Landgericht. Und sie sagt, wegen der besonderen Bedeutung des Falles, Höhe des Schadens, es geht um Bundesminister und späteren Abgeordneten, soll das beim Landgericht angeklagt werden. Das ist ja, ist das ungewöhnlich oder ist das,
hat das ein Geschmäckle sozusagen? Nö, ist zu erwarten, die besondere Bedeutung. Die ist ja schon dadurch dokumentiert, dass wir diesen Fall hier in diesem Podcast besprechen.
Das stimmt, Nico. Insofern lag die Staatsanwaltschaft also richtig beim Landgericht Berlin 1. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir für heute mit unseren Beobachtungen aus den Bereichen Verfassung, Rechtsstaat, Datenschutz und auch Informationsfreiheit durch und freuen uns sehr, dass Sie uns bis hierher gefolgt sind und freuen uns schon, das nächste Mal mit Ihnen über all diese Fragen zu neuen, überraschenden, überzeugenden oder weniger überzeugenden Entscheidungen auch wieder reden zu dürfen. Ganz herzlichen Dank.
Genau, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.